zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich sehr, in diesem Podcast auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen, um mehr über das abwechslungsreiche Geschehen hinter den Werken zu erfahren. Abwechslungsreich und vertrauensvoll geht es sicherlich auch im Leben meiner heutigen Gesprächspartnerin zu. Denn sie ist eine wahre, weltweit agierende Kunst- und Kulturkosmopolitin. Sie lacht schon. Schon früh hat sie viel von der Welt gesehen, startete in Frankfurt, lebte in New York und nun in Madrid. Wurde einfühlsam geprägt durch ihren Großvater, ein Bildhauer und Kunstprofessor, und ihren Vater, Galerist, Mitbegründer der Art Cologne sowie Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender von Artnet. Und sie bringt einfach auch das gewisse Quäntchen Know-how mit, was Geschmack, Kultur und natürlich Kunst betrifft. Sehr, sehr glücklich schätze ich mich, die zauberhafte Kosmopolitin und Kunstexpertin Sophie Neuendorf hier im Rosewood Hotel in München zu begrüßen, um mehr über ihr Leben und die Kunst zu erfahren. Liebe Sophie, bitte erzähl mir von deinem Weg im Pyjama und im Gespräch mit Leo Castelli hin zur Vizepräsidentin von Artnet. Dem Online-Informationsdienst für den Kunsthandel.
Was für eine lustige Frage. Ja, das war in der Tat eine schöne Erfahrung. Aber ich kann mich kaum daran erinnern, weil ich so jung war. Ich sehe es manchmal auf Fotos und es amüsiert mich wahnsinnig. Und boah, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihm heutzutage noch mal im Pyjama begegnen wollen würde. Aber ich würde ihm gern einiges fragen, wie zum Beispiel er seine Galerie aufgebaut hat, seine Erfolgsrezepte, wie er Künstler ausgesucht hat, wie er den Riecher vorn hatte, welche Künstler gut sind, welche er jetzt nicht vertreten wollen würde, seine Gedanken dahinter. Es gibt schon einiges, was ich gerne wissen würde. Aber ich meine, Gagosian hat ja viel von ihm gelernt und mitgenommen und ich glaube, mein Vater auch. Und ich lerne nach wie vor viel von meinem Vater und er ist für mich eine ganz wichtige Person in meinem Leben, wenn nicht die wichtigste Person. Und dementsprechend habe ich einen guten Wegbegleiter.
Dein Vater, Galerist und Mitbegründer der Art Cologne.
Ja.
Und natürlich auch Gründer von Artnet.
Richtig, richtig.
Was verrätst du uns denn über diese schillernde Person, die für dich so wichtig ist?
Ja, als Tochter oder als Kind sieht man ja die Eltern immer anders, als wie sie von außen gesehen werden. Ich weiß nicht, wie mein Vater das gemacht hat, wie er sich überlegt hat, dass eine Kunstmesse, damals mit Rudolf Zwirner, doch vielleicht für alle Galeristen interessant wäre und für ihr Geschäft interessant ist, für Sammler auch. Eine sehr interessante Anlaufstelle ist und wie er dann Artnet gegründet hat, wie er auf die Idee gekommen ist, dass Daten über den Kunstmarkt doch förderlich wären, auch gegen den Widerstand von so vielen Galeristen und so vielen Auktionshäusern, die das gar nicht gut fanden damals. Jetzt sind sie unsere Hauptkunden, aber damals fanden sie es überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich wäre nie auf diesen Gedanken gekommen. Also für mich ist er eine Inspiration, wie er das Geschäft aufgebaut hat, wie er dafür gekämpft hat, nachhaltig positiv den Kunstmarkt zu prägen und zu verändern und wie er das nach wie vor macht. Also eine Inspiration nach wie vor.
1989, Internet gab es da ja noch nicht so wirklich.
Nee.
Wie hat er denn da die Datenbank aufgebaut?
Ja, interessant. Weißt du, ich glaube, der ist über die Messen gegangen, also natürlich die Art Cologne, und hat bemerkt, dass ganz viele Sammler von einer Galerie zur nächsten gewandert sind und nicht wirklich wussten, wie die Bilder bepreist worden sind. Und vielleicht wusste auch ein Galerist gar nicht, wie ein anderer ein ähnliches Werk bepreist hat. Und da war sehr wenig, sagen wir mal, Transparenz in dem Ganzen. Und da hat er sich überlegt, es wäre doch interessant, wenn man die ganzen Verkaufsdaten von Auktionshäusern sammelt und diese Daten aufarbeitet. Und anfangs hat er die dann per Fax verschickt sogar. Ich glaube, keiner von uns hat noch ein Faxgerät, aber damals war es per Fax. Und dann bei der Einführung des World Wide Web hat er die Daten online gestellt und unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Und das war dann der Start von Artnet. Das startete als Datenspeicher.
Da muss der ein oder andere Galerist ja ganz schön skeptisch gewesen sein.
Ja, damals, glaube ich, konnten viele Galeristen oder Auktionshäuser nicht den Mehrwert erkennen, Denn damals war es ein Gentleman's Agreement, war noch gang und gäbe, Handshake Deals, da war kaum Transparenz. Und die Idee, dass man Preisen Menschen zur Verfügung stellt und dass dann Kunden in die Galerien kamen mit einem Ausdruck von Artnet und sagten, ich habe aber diese Preise auf der Datenbank gesehen und dementsprechend finde ich es aber nicht gut, dass sie mir da eine 50-prozentige Marge draufhauen. Das fanden natürlich einige nicht so gut, klar. Aber heutzutage, jetzt wo sich dann durch diese Transparenz der Kunstmarkt so geöffnet hat und sich quasi entwickelt hat in Kunst als alternative Anlage und dadurch halt auch viele weitere potenzielle Sammler reingekommen sind, weil sie halt das dementsprechende Vertrauen in den Markt haben. Ich glaube, jetzt sieht man schon, dass Daten und Transparenz doch für den Markt sehr förderlich sind.
Weißt du eigentlich, wie dein Vater zur Kunst gekommen ist?
Ach Gott, von klein auf. Er hat immer Kunstbücher studiert. Ich habe ihn auch mal gefragt, wie kam er denn auf den Gedanken? Lag ja nicht unbedingt nahe bei ihm, das war jetzt nicht in der Familie, aber er sagte, er fand Kunst schon immer faszinierend, hat immer Bücher angeschaut, Kataloge angeschaut. Und als er dann in der Uni war, ist er nach Paris dann getrampt und hat damals relativ günstige Drucke von Künstlern wie Picasso relativ günstig eingekauft und sie dann mit einem Aufpreis, um die Kosten zu decken, an seinen Zahnarzt oder seinen Nachbarn in Hamburg verkauft. Und so kam er in dieses ganze Art-Dealing-Szenario rein. Und dann als er nach dem Studium hatte, halt seine erste Galerie aufgemacht in Hamburg und hat dann zeitgleich mit Gunter Sachs die erste Pop-Art-Ausstellung Deutschlands gemacht, mit Bildern von unter anderem Warhol. Interessanterweise, wenn man jetzt alle diese Bilder von diesen verschiedenen Pop-Art-Künstlern in einen Raum tun würde, heutzutage wären sie Millionen und Millionen wert. Damals hat sich kein einziges verkaufen lassen. Denn Sammler in Hamburg oder in Deutschland waren noch nicht bereit für Pop-Art.
Weißt du, in welchem Jahr das war?
Das war vor meiner Geburt, ich sag's also lieber nicht. Also wissen alle, wie alt ich bin. Aber sagen wir mal über 30 Jahre her, so. Das kann ich schon verraten.
Du strahlst wie eine 25-Jährige und hast Wissen wie eine
Verliebte. Genau, klar.
Und deine Mutter, so ein ganz unbeschriebenes Blatt der Kunstszene, ist sie ja auch nicht.
Nein, meine Mutter ist eine ganz, ganz enge Freundin erstens für mich und eine sehr wichtige Bezugsperson für mich. Sie hat Kunstgeschichte studiert an der Sorbonne in Paris und hat auch da meinen Vater kennengelernt. Ihr Vater war Künstler, mit dem war ich auch sehr, sehr eng. Er hat Deutschland auf der Biennale von Venedig vertreten, zusammen mit Gunter Uecker und dann auch auf der Biennale von Sao Paulo. Sein Name ist Georg Karl Pfahler. Und ich durfte als Kind, als einziges Enkel mit ihm zusammen malen in seinem Studio, worauf ich heute noch stolz bin.
Hast du da Ambitionen?
Ja, nee, ich hatte da überhaupt keine Ambitionen. Ich bin künstlerisch überhaupt nicht begabt. Ich habe ein Auge dafür, aber ich kann es selber nicht und habe großen Respekt für Künstler, was sie schaffen. Aber es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr besondere Zeit für mich und eigentlich lustigerweise auch eine süße, romantische Geschichte, denn er hat eine Ausstellung gehabt in Paris, wo er meine Mutter, die damals sehr jung war, ich glaube, vielleicht war sie 13, 14, mitgenommen und sie saß in Paris vor der Galerie und hat gemalt und diese Bilder hat sie dann vor der Galerie verkauft, während mein Opa in der Galerie war.
Raffiniert,
oder? Und eine Person, die eines ihrer Bilder gekauft hat, damals, war der Bruder von meinem Vater. Und sie kannten sich damals nicht. Und dann haben sie sich mehrere Jahre später zufälligerweise getroffen und haben sich verliebt und haben geheiratet. Und da hat mein Onkel sich daran erinnert, dass er dieses Bild ja gekauft hat und hat es ihnen dann zur Hochzeit gegeben.
Oh nein.
Ja, totaler Zufall.
Oh, das ist Schicksal.
Oder?
Ja, wunderschön.
Fand ich auch sehr schön.
Dein Großvater, der hatte ja auch einen ganz bedeutenden Lehrer, Willi Baumeister.
Mhm.
Und bedeutende Freunde, ja. Cy Twombly, Emil Schumacher, Alberto Giacometti.
Also mein Opa, der war eine sehr schillernde Person und er war ein wahnsinnig lieber Großvater für mich und so habe ich am meisten in Erinnerung, eher als die nach außen tretende Kunstpersönlichkeit. Er hat mir beigebracht, wie man Fahrrad fährt zum Beispiel, das habe ich in sehr guter Erinnerung. Er ist oft mit mir gegangen und ich habe oft mit ihm gemalt und ich fand, dass er viel zu früh verstorben ist, viel zu früh. Wir haben als Kind, apropos Anekdoten aus der Kindheit, unsere Reisen waren immer kulturell geprägt. Es war nie eine Reise, wo man sagt, ach, wir gehen jetzt einmal mal an den Strand. Das war immer bis zuletzt, also auf unserer letzten Reise, das war nach Ägypten. Und da sind wir jetzt zum Geburtstag meiner Mutter 10 Tage nach Ägypten gefahren und waren in Kairo und sind dann weiter und waren dann eine Woche auf diesem sehr typischen Boot Dabia, nennen die sich, wunderschöne ägyptische Boote und sind dann den Nil entlang und haben immer mal wieder Halt gemacht, 2-3 Mal am Tag und haben die Pyramiden gesehen. Wir waren zu Pferd um die Pyramiden, wir waren natürlich auch auf dem Esel, ich war auf einem Kamel. auch mein Vater war auf dem Kamel, hat er alles mitgemacht.
In dem Alter.
In dem Alter, das lässt er sich nicht nehmen. Und hat das super gut gemacht. Und ich meine, die Kunst, die Kultur, ich meine, das ist wahnsinnig Ägypten. Mhm. Wahnsinnig.
Warst du das erste Mal dort?
Zum ersten Mal. Und für mich auch ganz besonders, weil mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, der war ja lange Professor an der Uni in Kairo für Kunst. Und weißt du, ganz komisch, manchmal kriege ich Messages auf Instagram von ehemaligen Studenten von ihm, die mir schreiben, wie schön die Zeit war und dass er auch oft mit ihm was trinken war, um dann weiter zu besprechen, abseits vom Classroom, über Kunst, Kultur und so weiter. Und dass er wirklich für sie das Leben sehr geprägt hat. Und das war für mich natürlich so total schön zu hören, wie mein Opa das gemacht hat. Vor allen Dingen, da ich jetzt komischerweise, ich wünschte, er wäre noch am Leben, weil jetzt bin ich ja Professorin an der Uni in Madrid, an der IE. Und ich unterrichte zwar nicht Kunstgeschichte, ich unterrichte eher die Entwicklung der Kunst als Anlage und die Digitalisierung des Kunstmarkts, aber trotzdem ist es doch irgendwie History repeating itself.
Hm. Die ein oder andere Anekdote aus deiner Kindheit hast du uns nun ja schon geschenkt. Was hat dich weiter zwischen Frankfurt und New York geprägt?
Ich bin ja eigentlich aus Hamburg, mein erstes Lebensjahr. Dann haben wir mehrere Jahre in Frankfurt gewohnt, weil Papa dann mit der Galerie nach Frankfurt gezogen ist und hat aber zeitgleich Artnet gegründet in New York. Und als sich herausstellte, dass er mehr Zeit in New York verbringen musste als in Frankfurt, sind wir alle rübergezogen. Da war ich um die 7 Jahre alt. Und ich habe einen älteren Bruder, Jakob, der seit 2012 CEO von Artnet ist und es auch super macht. Und dann habe ich 3 jüngere Brüder. Einer davon arbeitet auch bei Artnet und wir arbeiten alle sehr, sehr eng zusammen, auch mit meinem Vater. Und da schätze ich mich sehr, 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 sehr glücklich, dass diese Zusammenarbeit so schön ist. Und natürlich hin und wieder haben wir Meinungsverschiedenheiten, wie das halt so ist, über die Strategie oder wie wir manche Sachen ausrichten wollen. Aber insgesamt ist es wirklich eine sehr konstruktive, positive Zusammenarbeit. Und es hält uns halt die Kunst und Artnet als Familie auch sehr eng zusammen. Na gut, also mit meinen Brüdern bin ich dann nach New York gezogen und nach 9/11 sind wir zurück nach Europa und ich bin dann ins Internat nach England mit meinen Brüdern und habe da auch den Abschluss gemacht und war da auch auf der Uni. Und dann war ich ein Jahr in Paris und habe da gelebt und die Sprache gelernt und bin danach nach Berlin gezogen und habe da eine Zeit lang bei Christie's gearbeitet. Das war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also ich bin ein großer Fan von dem Auktionshaus. Das Büro gibt es leider nicht mehr, das haben sie jetzt geschlossen. Aber es war damals eine wirklich sehr, sehr positive Erfahrung und die Inner Workings von dem Auktionshaus zu erfahren und auch komischerweise, wie wichtig Artnet und der Datenspeicher sind, habe ich zum ersten Mal wirklich dort in meiner Zeit bei Christie's erfahren. Ja, weißt du, da eines Tages funktionierte der Datenspeicher nicht und da konnten sie ihr Tagesgeschäft nicht machen. Und da haben sie mich gebeten, dass ich doch bitte meinen Papa anrufe, dass der da irgendwie in den Serverraum geht in New York und da irgendwas repariert. Natürlich ist das eine Sache, die er nicht macht, aber das war ein momentary Glitch und dann haben wir das Ganze, nach ein paar Stunden ging das Ganze auch wieder. Aber da habe ich wirklich bemerkt, meine Güte, also ohne die Daten von Art und ohne diese Transparenz müssten sie wieder in die alten Kataloge gehen, um alte Schätzpreise ausfindig zu machen. Das dauert wahnsinnig lange und ist schwierig und aufwendig und jetzt mit der Digitalisierung kann man durch Mausklick schauen, für wie viel, wo und durch mit welchem Schätzpreis und ob ober- oder unterm Schätzpreis ein Bild verkauft worden ist.
Was hast du studiert?
Doch, ganz nicht Kunstgeschichte, ganz normal BWL. Also nothing crazy. Ich wollte auch eigentlich gar nicht in das Geschäft einsteigen. Ich dachte, ich mache was ganz Eigenes, wie es halt so ist, ne?
Was wolltest du denn machen?
Irgendwas anderes.
Architektin.
Ah ja, irgendwie was anderes. Ich war mir gar nicht so klar.
Modedesignerin.
Nee, das eher gesagt nicht, nee. Ich habe ein paar Wochen als Praktikantin bei TKNY in New York verbracht und dann hatte ich überlegt, nee, das lieber nicht. Aber dann habe ich ein Praktikum bei Artnet gemacht und das hat mir so gefallen und auch die Zusammenarbeit, nicht nur mit den Mitarbeitern, die so freundlich und hilfsbereit waren und auch so viel Wissen mitbringen und halt auch dann mit meinem Vater die Zusammenarbeit, dass ich dann, naja, da geblieben bin und daraus wurden jetzt um die 10 Jahre.
Bisschen länger.
Bisschen länger, ja, genau.
Mittlerweile Vizepräsidentin. Zurück zu deinen Anfängen bei Artnet. Und da hast du sogar schon, da bin ich ein bisschen neidisch, Alex Katz getroffen.
Ja, Alex Katz habe ich kennengelernt, als wir damals noch ein Büro hatten in Paris. Und da war er zum Interview mit unserer Artnet News Abteilung. Und in Person war er wahnsinnig charmant, wahnsinnig freundlich und auch sehr fit. Ich meine, er ist jetzt auch wirklich in einem Alter, das ist sehr stolz. Aber diese Begegnung ist schon sicherlich 6, 7 Jahre her mit Alex Katz, aber ich fand das wirklich toll. Und überhaupt die Begegnung mit Künstlern, das ist für mich, wie manche anderen vielleicht irgendwie total geflasht sind, wenn sie einen Fußballspieler sehen oder eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, ist für mich das eher zweitrangig. Für mich ist immer das Wahnsinnige, wenn ich einen Künstler begegne, weil ich finde, diese Personen sind so speziell in ihrer Denkensweise und wie sie halt den Zeitgeist wiedergeben und wie sie die Welt erleben, das ist für mich ganz besonders.
Was lernst du von ihnen?
Ich wünschte, ich würde mehr lernen. Meistens verschlägt es mir irgendwie die Sprache. Ich warte darauf, dass sie mir was erzählen.
Du schüchtern? Ja. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Du sprudelst ja nur so vor Energie. Genau richtig für deinen geliebten Wahlstandort Spanien, beziehungsweise Madrid.
Generell Spanien, ja.
Woher kommt diese Liebe?
Wir haben, als ich sehr klein war, ich glaube, ich war erst 1 Jahr alt, als meine Eltern da ein Grundstück gekauft haben und unser Haus dort erbaut haben. Und zwar haben sie die Architekten ein Jahr vorher kennengelernt am Strand in Italien.
John Pawson.
Ja, John Pawson.
Ich bin so ein großer John Pawson-Fan.
Ja, ist auch wirklich super. John Pawson und sein Businesspartner Claudio Silvestrin, also ein Italiener und ein Engländer. Und dann haben sie in London besucht und fanden deren Studio und wie sie das gemacht haben, dass die waren ganz am Anfang ihrer Karriere, so toll, dass sie ihm carte blanche gegeben haben, dass sie dieses Haus erbauen auf Mallorca.
Nein.
Ja, ja. Und das war, glaube ich, auch das erste Familienhaus, das sie zusammen gebaut haben und halt, glaube ich, eine der, nicht die einzige Zusammenarbeit, weil sie sich danach zerstritten haben und bis heute nicht miteinander reden.
Oh.
Aber die Zusammenarbeit ist halt unser Haus, das Neuendorfhaus, und ist eine minimalistische Architektur aus mallorquinischem Sandstein. Also die Farbe ist sehr warm, aber die Struktur ist sehr hart. Und es ist so ein sehr schönes Spiel und der Stein hat so eine Erdfarbe. Und so geht das sehr gut landschaftlich. Wir haben auch den Garten, wenn man das so nennen kann, so belassen, wie es ist. Wir haben jetzt nichts Künstliches. Es ist alles wild drumherum. Und viele Jahre lang hat mir dort weder ein Telefon noch Internet. Und von meinen Eltern hieß es immer, wenn du dich langweilst, Kind, dann lies ein Buch. Und so habe ich viel gelesen. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und für mich war seitdem ich die Kindheit dort verbracht habe, Spanien immer ein ganz besonderer Rückzugsort für mich. Und ich habe mich da, weil wir auch so viel umgezogen sind, am meisten zu Hause gefühlt. Und als ich mich dann dazu entschieden habe, nach Spanien zu ziehen, ich lebte in London und dann wurde Brexit angekündigt. Und dann dachte ich, naja, ich ziehe mal lieber um und kannte natürlich schon meinen dann zukünftigen Mann und dachte, okay, ich versuche es mal in Madrid. Und ich muss sagen, das war vielleicht eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben gefällt habe. Natürlich die Ehe und an erster Stelle, aber auch den Umzug nach Madrid, weil Spanien ein ganz besonderes Land ist und sehr, 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 sehr gastfreundschaftlich und warmherzig, also von den Menschen, von der Ausstrahlung, von allem. Und was Kunst und Kultur betrifft, ein sehr besonderes Land. Sehr besonders. Ich meine, ganz viele heutzutage wichtige, wie du natürlich weißt, wichtige Künstler kommen aus Spanien. Heutzutage ist das Land leider, was Transaktionen betrifft, nicht so weit vorne.
Ein bisschen ausbaufähig.
Ein bisschen ausbaufähig. Ich glaube, das liegt an verschiedenen Gründen, die wir mal besprechen können. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu analysieren, warum das eher in Italien und Frankreich klappt, also benachbarte quasi Länder, als in Spanien. Und da gibt es verschiedene Gründe, glaube ich, und Sachen, die man vielleicht ändern können, andere, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu ändern sind.
Erzählst du schon was darüber?
Weißt du, jetzt ganz grob gesagt, die steuerliche Situation ist nicht gut. Die Kultur Spaniens ist solche, dass man nicht, also im Vergleich zu USA oder England, nicht gerne zeigt, was man hat. Das heißt, die Idee, dass man sammelt, um es dann zur Schau zu stellen, ist eine Sache, die nicht so sehr gemacht wird. Sprich, es gibt nur wenige Privatsammlungen, die wirklich halt dann für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und generell die Idee, dass man sammelt, damit man was so hat, ist eine Sache, die nicht wirklich passiert, habe ich den Eindruck. Und auch was die Jugend betrifft, also jetzt sprich im Schlagwort Generationswechsel, ich habe den Eindruck, dass in Deutschland zum Beispiel, in England, in USA, da gibt es viel mehr Begeisterung für auch in uns, also in meinem Alter und auch jünger, von der Millennial Generation zu sammeln und halt auch junge Künstler zu sammeln und auf Messen zu gehen und so weiter und so fort. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so in Spanien so gang und gäbe ist. Ich glaube nicht, dass sie das so mit in die Wiege gelegt bekommen, wie man es vielleicht in Deutschland macht. Und ich glaube, Deutschland ist ja ein Land, wo, ich meine, es ist international bekannt, sind wir dafür, dass wir eine große Liebe für Kunst und Kultur haben. Und zwar nicht nur Kunstwerke, halt auch die Schrift, die Musik. Und dass es eine große Begeisterung dafür gibt. Und zwar nicht nur in der Babyboomer-Generation, sondern auch in der jetzigen Generation und halt auch die jüngere Generation. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich von Generation zur nächsten halt weitertragen lässt. Und ich meine, wenn man sich anschaut, global, die Statistik ist solche, dass an erster Stelle, was Sammeln betrifft, USA, an zweiter China, an dritter England, dann Frankreich und dann kommt schon Deutschland. Also wir sind ein wahnsinniger Treiber global für Kunst und Kultur und Spanien ist ganz weit hinten. Und es ist wirklich sehr schade. Ich glaube natürlich, die Ära Francos, der Civil War, hat auch dazu, glaube ich, beigetragen, dass es ein bisschen erschwert worden ist. Aber generell, ja, lässt es noch ein bisschen zu wünschen übrig, was sehr schade ist.
Und dennoch fühlst du dich dort so wohl, dass du dort lebst, arbeitest. Hast du Hoffnung, dass sich der Markt dort weiter aufbaut?
Absolut. Ich glaube, jetzt vor allen Dingen, Madrid ist in einem Moment des Umbruchs. Es kommt sehr viel, sagen wir mal, internationales Geld, sagen wir mal, so man so krass sagen kann, internationale Kultur. Es gibt viele Deutsche dort, es gibt viele Lateinamerikaner dort, es gibt viele, die sich dort Wohnungen kaufen. Es ist viel los in Madrid und es wird, glaube ich, wirklich jetzt in den nächsten Jahren doch zu einer Kulturhauptstadt heranwachsen. Denn es gibt ja tolle Sammlungen. Man denkt an Thyssen, Reina Sofia, Prado. Einige Privatsammlungen gibt es dort, zum Beispiel im Liria-Palast. Die Sammlung ist ganz, ganz toll und liegt auch nahe, auch familiär für mich. Und deswegen, es ist viel los. Ich glaube, es braucht noch ein paar Jahre, um auf den Stand zu kommen von anderen Ländern und Städten Europas. Aber es wird definitiv kommen und zwar bald.
Welche Kunststadt findest du zurzeit noch spannend?
Ich finde London immer wunderbar. Ich war gerade in London und habe einige ganz tolle Ausstellungen gesehen, eine super Sargent-Ausstellung. Aber auch, wenn man ein bisschen zeitgenössischer denkt, Refik Anadol, der AI-Künstler, aber KI, Artificial Intelligence, eine ganz tolle Ausstellung gemacht in der Serpentine Gallery. Gerade erst eröffnet, also für diejenigen, die in London sind, ich würde das wirklich, wirklich sehr stark empfehlen, dahin zu gehen. Aber auch die Sargent-Ausstellung. London ist immer, was Kunst und Kultur betrifft, finde ich sehr weit vorne und hat viel zu bieten und wagt sich auch an Themen ran, glaube ich, die vielleicht auch kontrovers sein können, zum Beispiel. Vielleicht kommt es auch aus der englischen Liebe zur Exzentrik und zur Kontroverse. Ich finde auch New York ist super. Ich freue mich immer, wenn ich in New York bin und es ist ein sehr starker Markt schon immer gewesen, deswegen auch die Firma dort gegründet worden ist. Und letztens, als ich in New York war im November, bin ich von einer Ausstellung zur nächsten geflitzt und habe gefühlt die Gesamtzeit in der Galerie oder im Museum verbracht, was wahnsinnig schön war.
Die Firma Artnet. Beschreib sie doch mal.
Fragst du mich was?
Du Vizepräsidentin.
Also wir fingen ja an, über die Daten zu sprechen. Das ist eines der Segmente. Es gibt noch zwei weitere. Das zweite Segment ist der Marktplatz und das sind unsere Online-Auktionen. Und zwar, wir fokussieren uns nicht auf alles. Also wir sind nicht Sotheby's oder Christie's, die ein traditionelles Haus sind und abgesehen von zeitgenössischer Kunst auch Birkin-Taschen verkaufen und Autos, sondern wir fokussieren uns hauptsächlich auf moderne, zeitgenössische Nachkriegskunst, ultrazeitgenössische Fotografie. Es gibt jetzt nicht Altmeister bei uns zum Beispiel. Auch weil Altmeister sich online nicht so gut verkaufen lassen. Ich glaube, ich liegt auch an denjenigen Menschen, die sammeln. Diejenigen kaufen sie lieber in Person. Also diese Online-Auktion ist ein Teil des Marktplatzes und der andere Teil ist unser Galerienetzwerk. Und da haben wir wahnsinnig tolle Galerien, die Mitglieder sind, wie zum Beispiel Zürner ist ein Mitglied, Ropatsch ist ein Mitglied unter anderem. Und da zahlen Galerien eine Gebühr, um auf Artnet Mitglied zu sein. Und das hat sich mein Vater überlegt vor vielen, vielen Jahren. Das war zu Beginn des World Wide Web, wo Galerien sich noch schwer taten, eine eigene Online-Präsenz zu haben, hat er ihnen angeboten, dass sie eine Präsenz auf Artnet erstellen können. Und so startete das Galerienetzwerk. Und dann gibt es unser Mediensegment und das ist international ziemlich bekannt, news.artnet.com, also Artnet News. Und da gibt es Berichte über den Kunstmarkt, von datengetriebenen Berichten darüber, welche Messe gut läuft und welche Bilder oder Künstler gerade im Wert steigen, bis hin zu na mal Klatsch und Tratsch, zum Beispiel Gagosian, der gerade mit der jungen Künstlerin Schluss gemacht hat. Also es gibt alles über den Kunstmarkt, was man halt so wissen möchte oder wissen müsste.
Und deine Rolle?
Meine Rolle hat sich sehr stark entwickelt. Ich bin ja schon lange bei Artnet.
Ja, du hast ja auch als Praktikantin angefangen.
Ich habe unsere sozialen Medien aufgebaut, was ja heute sehr wichtig ist. Und seit einigen Jahren bin ich für unsere Investor Relations zuständig, denn wir sind ja an der deutschen Börse und dementsprechend bin ich für unsere Finanzberichte zuständig, unsere Hauptversammlungen.
Wie gut, dass du BWL studiert hast.
Wie gut, ja.
Nicht Kunstgeschichte.
Gut, dass du das wäre so ein bisschen schwierig jetzt, ja. Und genau, also die Finanzberichte, also Quartals-, Halbjahres-, Jahresberichte und die Hauptversammlung sind hauptsächlich so mein Aufgabenbereich. Alles, was im Bereich Regulatory Requirements fällt.
Deine Brüder oder zumindest ein Teil deiner Brüder? Ja, auch sehr aktiv bei der Artnet AG.
Richtig.
Klappt das ganz gut? Ich meine, das ist jetzt natürlich frech gefragt. Was sehr willst frech. Du auch sagen?
Nein, das klappt wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und ich muss sagen, mein Vater würde auch nichts anderes tolerieren. Für ihn, also für uns alle, ist der Zusammenhalt der Familie oberste Priorität. Wir sind sehr, sehr eng und tauschen uns fast täglich aus. Und für mich ist es auch eine wahnsinnige Quelle der Kraft, wenn man das so sagen kann, der Zusammenhalt der Familie und die Enge der Familie. Und ich finde, das spiegelt auch wieder im Betrieb. Uns gibt es seit 35 Jahren und ich glaube, das ist auch teilweise auf dem Familienzusammenhalt zurückzuführen.
Verrätst du, welche Bereiche deine Brüder betreuen?
Ja, absolut. Ich meine, mein älterer Bruder ist der Chief Executive Officer, Jakob, und Albert begleitet die Strategie.
Mal angenommen, ich wäre Galeristin. Hm. Welche Voraussetzung benötige ich, um mich bei euch anzumelden?
Als Galeristin müsstest du dich über die Website anmelden und ein Antragsformular ausfüllen. Dann geht das zu unserem Client Services und dann entscheiden sie, ob ja oder nein.
Welche Merkmale sind für eine Teilnahme Voraussetzung?
Sagen wir mal so, wir schauen darauf, dass als Galeristin du ein respektables Unternehmen führst, insofern, dass wir das erkennen können, du mit Bildern handelst und in einer Art und Weise handelst, wo auch KYC und AML Sachen erfüllt werden, also Know Your Customer, Anti-Money Laundering Regulations und so weiter. Also wirklich, dass ein gutes Unternehmen geführt wird, dass durch deinen Beitritt in das Galerienetzwerk nicht irgendwelche Fakes auf die Website geladen werden zum Beispiel, oder du mit Bildern handelst, die, keine Ahnung, circa 1930 den Besitzer gewechselt haben. Solche Geschichten. Wir passen sehr darauf auf, dass alles sehr sauber und gut gehandhabt wird. Und die Galerien, die bei uns Mitglied sind, sind alles sehr respektable Galerien mit einem 1A-Inventar.
Kannst du mir ein paar deutsche Galerien nennen, die dabei sind?
Ja, klar. Zum Beispiel Werner, Zwirner, Kevenick, Kunkel zum Beispiel. Alex Kunkel ist auch ein lieber Freund von mir. Ich schätze ihn sehr. Und der macht das Unternehmen so gut. Und er ist ein Gentleman der alten Schule.
Ja, ich mag ihn auch sehr, sehr. Ja. Er war ja auch schon mal Gast,
ja,
im Podcast. Ja, genau.
Ach, wunderbar. Er ist so interessant und so amüsant. Ich mag ihn wahnsinnig gern.
Und Jablonka, da hast du doch auch mal gearbeitet.
Richtig. Oh Gott. Jablonka. Stimmt, das habe ich total vergessen. Aber doch, das war sogar vor Christie's. Oh Gott, ich erinnere ganz genau meinen ersten Tag.
Oh, den erzähl doch mal.
Denn, ja, beim ersten Tag bei Jablonka bin ich in die Galerie rein, da wurde ihre neue Ausstellung gerade gehängt und ich bin fast rückwärts raus, ich bin fast umgekippt, denn genau in dem Moment hat er eine Ausstellung von Werken von Nobuyoshi Araki gehängt. Ist dir das ein Begriff?
Nein.
Nein? Google mal.
Geht schlechtes Flugmodus.
Ja. Also Araki ist ein Fotograf und fotografiert Damen en déshabillé, also sprich nackt, aber meistens, wie sagt man, in so…
Bisschen Bondage?
Ja.
Ah.
Bondage, oh. Und dann immer mit so einer Figur aus Plastik von einem, ich weiß nicht, es war nicht ein Krokodil, das war ein Dinosaurier. Oh. Und das ist dann immer so in bestimmten Stellen und so… Also
Leder und der Schwan.
Genau, dann hängend von der Decke in irgendeinem Bondage und so weiter. Und wie alt war ich? 18, 19? Also in jedem Fall in einem Alter, wo ich sowas noch nie gesehen hatte. Und also das war ein interessanter erster Tag. Aber es war eine besonders tolle Erfahrung. Und es ist eine super Galerie nach wie vor. Und hat mir viel über den Kunstmarkt gelehrt, also von der Galerieseite. Und danach hatte ich halt die Auktionsseite, bis ich dann zur Artnet ging.
Die Auktionen bei Artnet. Mhm. Ich habe gesehen, dass ihr zum Beispiel mit Sotheby's arbeitet. Erklär mir doch mal das Prozedere.
Also Auktionshäuser können Kooperationen mit Artnet haben. Das heißt, sie laden ihre Werke, die in kommenden Auktionen sein werden, bei Artnet auf die Website. Und dadurch, dass wir so viele x Millionen Besucher haben auf die Website, verhelfen wir ihnen dabei, die Bilder, quasi einen Käufer für die Bilder zu finden oder darauf aufmerksam zu werden. Oder sie können Werbung schalten. Also das ist die eine Seite. Und das sind halt dann Auktionshäuser wie zum Beispiel Art Curial oder Sotheby's oder Christie's oder auch deutsche Auktionshäuser zum Beispiel. Und dann ist es so eine Art Werbekooperation. Weiter arbeiten wir mit denen zusammen, weil wir von ihnen die Daten bekommen, die wir dann in unseren Datenspeicher einfüttern. Und das geben sie uns freiwillig und sind dann zeitgleich aber auch unsere Kunden für den Datenspeicher. Sprich, sie gehen rein, um die Schätzpreise ausfindig zu machen, wie zum Beispiel, was ist Sotheby's und Christie's versteigern jetzt bald beide verschiedene Bilder von Francis Bacon jetzt im Frühling. Und ich glaube, jeder weiß Bilder von eines seiner Ex-Freunde. Erstaunlicherweise. Und die Schätzpreise, die sie dafür bekommen, würden sie bekommen durch Recherche auf Artnet. Und als Kunde, ob man das Bild kaufen möchte oder nicht, oder wenn man zum Beispiel ein Francis Bacon Bild selber besitzt oder ein Bild von Picasso oder einen Richter, könnte man in den Datenspeicher gehen und dann, sagen wir mal, Richter eingeben und dann die Maße, das Medium und so weiter, irgendwelche anderen Eckdaten, und dann spuckt der Datenspeicher aus, für wie viel in der Vergangenheit Bilder versteigert, also verkauft worden sind, ob sie unter oder über dem Schätzpreis verkauft worden sind, was die Sell-Through-Rate ist, Average Transaction Value, wie viele weitere Bilder von besagten Richter oder anderen Künstler in die Auktion kommen in nächster Zeit. Und so kann man sich ein Bild davon machen, was das für einen Wert das Bild hat, das man im Freeport hat oder an der Wand oder im Büro oder sonst wie.
Also Könnte ich als Privatperson auch die Daten meines Werkes hochladen?
Genau. Dabei ist wichtig zu unterscheiden, wir sind jetzt nicht ein Appraiser. Also wir schätzen das Bild nicht für dich als Sammlerin, sondern wir geben dir die Tools dafür, dass du selber dir ein Bild machen kannst davon oder an eine offizielle Person geben kannst, mit dessen Hilfe du dann zum Schätzpreis kommen kannst.
Ich wollte sagen, sonst kann da ja ganz schön viel Schindluder auch getrieben werden, oder?
Nee, natürlich. Also wir geben die Daten, also wir geben die Tools und geben alles, was wir können an Recherchemöglichkeiten. Aber wie man selber dann zum Schätzpreis kommt, das ist dann entweder dir als Person überlassen oder du nimmst dir einen Profi hinzu, der dir dabei hilft.
Es gibt auf eurer Seite auch die Kategorie Buy Now.
Da kann ich dann also 1, 2, 3 Mainz direkt kaufen.
1, 2, 3 Mainz, genau. Wir haben vor ungefähr 1,5 Jahren diese Kategorie eingeführt für diejenigen, die lieber nicht durchs traditionelle Auktionswesen gehen, sondern halt lieber sagen, okay, das gefällt mir, schwuppdiwupp, das kaufe ich mir. Und das ist sehr erfolgreich. Aber was bei uns weiter sehr, sehr erfolgreich ist, sind die Private Sales. Das ist ein Trend, der nicht nur bei uns ist, sondern halt auch in anderen, also weiteren Auktionshäusern, ist der Bereich Private Sales sehr angestiegen. Also das Verlangen quasi nach Diskretion von Käufer- wie Verkäuferseite ist groß gewachsen.
Ja, die Spanier.
Ich bin mir nicht sicher, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß, dass die Digitalisierung des Kunstmarkts vor allen Dingen im Zuge der Pandemie wirklich vorangetrieben worden ist. Und ich meine, das ist klar, das haben, glaube ich, alle beobachtet. Aber dass daraufhin eher ein Hang zu Private Sales sich entwickelt haben, hätte ich jetzt nicht vorausgesehen.
Welche Vorteile habe ich als Privatperson noch, wenn ich mit Artnet zusammenarbeite?
Als Privatperson, sagen wir mal, dir gehört ein Bild von Richter, dann kannst du die Daten recherchieren, wie ich gerade beschrieben habe. Du kannst aber dann überlegen, ja, eigentlich das Bild, das würde ich eigentlich ganz gerne veräußern. Das kannst du dann über Artnet veräußern in Online-Auktionen. Das kannst du im öffentlichen Prozess machen, im herkömmlichen, traditionellen Auktionsprozess. Wir bieten aber auch Private Sales an, falls du es diskreter handhaben möchtest.
Selbstverständlich.
Oder wenn du einfach nur wissen möchtest, was wird denn so über Richter geschrieben, kannst du auf Artnet News gehen und kannst schauen, wie wird er beschrieben, entweder in Marktberichten über den Künstler oder über ähnlichen Künstlern oder halt Berichte über Ausstellungen und so weiter und so fort. Also quasi One-Stop-Shop.
Und gibt es als KünstlerIn auch die Möglichkeit, mit Artnet zusammenzuarbeiten?
Das ist natürlich eine andere Geschichte. Als Künstlerin, ja, einerseits bist du wahrscheinlich schon auf Artnet gelistet mit einer Biografie und mit Abbildung deiner Werke. Andererseits, wenn du von einer Galerie vertreten bist, nimm mir mal eine gute deutsche Galerie wie Zürner zum Beispiel, dann ist Zürner schon Mitglied bei Artnet und dann würde er wahrscheinlich deine Werke auch bei Artnet hochladen, sodass Besucher der Artnet-Seite dann Zugang haben zu deinen Werken.
Habt ihr eigentlich Showrooms oder Kooperationen, wo man sich die Werke einmal live anschauen kann?
Es ist ein sehr, sehr guter Gedanke, aber nach wie vor noch nicht.
Nach wie vor, okay.
Wie beurteilst du den Einsatz von KI in der Kunstwelt?
Ich glaube, generell im Kunstmarkt wird KI eine größere Rolle spielen. Es ist aber, glaube ich, auch mit Vorsicht zu genießen. Das ist ein zweiseitiges Schwert natürlich. Ja, ich glaube, man muss schon genau wissen, wie man damit umgeht. Und natürlich versuchen wir gerade, wahrscheinlich wie andere auch, prädiktive Technologien auszubauen. Und das ist eine Sache, an der wir schon seit einiger Zeit arbeiten. Sprich, wie verwendet man KI und auch zum Beispiel andere Daten wie, was recherchieren unsere Kunden gerade auf der Website? Welche Künstler sind am gefragtesten? Und das kann man halt dann schauen anhand der Suchen der unserer Kunden auf der Website. Wir haben wirklich viele Besucher, also Millionen von Besuchern. Wenn wir dann sehen, sagen wir mal, 20% über einen geraumen Zeitraum suchen dauernd nach diesen oder jenigen Emerging Artists, dann können wir ja sagen, okay, anhand dieser Daten und weiterer können wir Auskunft geben, dass dieser Künstler in nächster Zeit wichtiger wird.
Könnt ihr so auch genau eure Kunden bestimmen?
Könnten wir, aber wir sind noch nicht so weit. Das ist eine Technologie, an der wir noch arbeiten. Diese prädiktive Technologie, ich meine, es ist super spannend. Man muss halt verschiedene Daten mit einspielen lassen, also sagen wir mal Social Media zum Beispiel, Auktionsresultate, Primärmarktdaten aus den Galerien und natürlich auch das Suchverhalten unserer Nutzer. Und wenn man das alles zusammenwürfelt, dann könnte man schauen, was in Zukunft wichtig wird. Also sprich, welcher Künstler, wo es sich lohnt zu investieren, wo du als Sammlerin investieren solltest, wo du vielleicht ein Return on Investment bekommst.
Könnte sich das dann nicht in eine sehr einseitige Richtung entwickeln?
Natürlich. Ich persönlich, subjektiv gesehen ich, finde, man sollte sammeln for passion but with an investment view. Das heißt, ich würde jetzt nicht raten, dass man ein Bild von einem Künstler kauft, nur um ein Return on Investment zu sehen. Ich würde dazu anraten, dass man ein Bild erwirbt, wenn man den Künstler unterstützen möchte, wenn man ihn super findet, aber natürlich nicht blind. Man würde ja auch nicht ein Haus kaufen, einfach weil man es super findet, ohne zu recherchieren, wie sich der Künstler am Markt verhält. Man möchte natürlich schon wissen, was habe ich da für einen Wert an der Wand hängen. Aber ich denke schon, wenn man das nur darauf abzielt, als Investment zu sammeln, dann ist es, außer man kauft natürlich sehr bekannte Künstler, Blue-Chip-Künstler, ein Bild von Richter zum Beispiel, ein guter deutscher Künstler, dann kann man wahrscheinlich mit einem Return on Investment rechnen. Aber wenn man in einen Emerging Artist investiert und man denkt, keine Ahnung, mal schauen, der überlege ich mal, das scheint ganz gut zu sein, da kriege ich vielleicht in einem Jahr oder zwei, kann ich das veräußern und bekomme dann einen Return. Wenn sich das dann nicht so verhält, aus was immer für einen Grund, wirtschaftliche Krise zum Beispiel, dann ist man sehr schwer enttäuscht, dann mag man im Zweifel das Bild nicht und man kriegt keinen Return.
Das News-Tool auf eurer Seite, wird das auch genutzt, um den Markt ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, dass es nicht zu dieser einseitigen Betrachtung kommt, von der wir gerade sprachen?
Da würden wir jetzt nicht aktiv machen, nein. Also wir sind eigentlich sehr bedacht, dass wir sehr kritisch und sehr fair berichten und nicht versuchen, irgendeine Einflussnahme auszuüben.
Mit welchen Experten, die ein gutes Gefühl für die Schwingungen haben, noch bevor sie messbar sind, arbeitet ihr für die News zusammen?
Ich würde sagen, unsere Journalisten sind alle sehr, sehr tüchtig und sehr begabt und sind in ihrer Recherche, bevor sie irgendwas veröffentlichen, sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, alle, die bei Artnet News sind, sind solche, die in ihrem Bereich sehr viel Wissen haben und sehr versiert sind.
Sehr viel Wissen hast auch du.
Sowieso.
Denn du bzw. Artnet engagiert sich bei der Monument Men and Women Foundation.
Das klingt so toll. Das musst du mir unbedingt mal näher erklären. Also ich weiß, es gab mal Monument Man, diesen tollen Film.
Ja, genau. Und das ist es genau. Das ist die Monuments Man. Da gab es den Film drüber. Und das ist es genau. Das ist eine Organisation, die sich damit beschäftigt, das ist zum Thema Restitution. Und das ist ja nach wie vor sehr wichtig. Und ich bin Artnet mit Ihnen eine Zusammenarbeit eingegangen, wobei wir Ihnen dabei behilflich sind, genau Ihre Arbeit zu leisten. Also darauf aufmerksam zu machen, auf die Monuments Man Foundation. Und zum Beispiel, wenn es bestimmte Bilder gibt, oder Skulpturen oder sonst Kulturschätze, wo Sie suchen. Und dass wir Ihnen dabei unterstützen, auch anhand unserer Daten zum Beispiel. Oder halt durch Artikel auf Artnet News. Und das geht alles in das ESG-Thema rein. Also Nachhaltigkeitsthema auch, dass wir da sehr aktiv sind, genauso wie bei der Gallery Climate Coalition.
Das klingt ja auch sehr spannend.
Ja, das ist sehr spannend und ich glaube, das ist absolut überfällig in der Kunstwelt, dass man sich mehr Gedanken über Nachhaltigkeit macht. Und das ist eine Foundation, also eine Organisation, die zum Thema Nachhaltigkeit den Galerien verhilft, das umzusetzen für sich und halt auch darauf aufmerksam macht, wie man das als Galerie umsetzen kann oder als Sammler und wie man das als Organisation umsetzen kann für sich. Denn ich meine, was für uns als Artnet zum Beispiel im Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und was wir umsetzen können und wo wir uns verbessern sollten, ist vielleicht nicht das gleiche Thema oder genauso wichtig für ein Sotheby's oder für eine Galerie wie Hauser & Wirth. Wir haben alle verschiedene Baustellen und alle verschiedene Bereiche, wo wir uns verbessern können. Bei Artnet zum Beispiel im Vergleich zu traditionellen Auktionshäusern verschicken wir nicht Kataloge, wir drucken nicht unsere ganzen Auktionen in die Kataloge. Das haben wir noch nie gemacht, aber das ist eine Sache, die die traditionellen Auktionshäuser vielleicht machen. Und das ist eine Sache, die sie vielleicht einstellen könnten, denn es ist nachhaltig nicht besonders gut und halt auch abgesehen davon, dass es wahrscheinlich sehr teuer ist. Wir haben aber schon unsere Geschäftsberichte nicht mehr drucken lassen und das seit 4-5 Jahren, weil es natürlich halt auch nachhaltiger ist und viel einfacher digital einzusehen.
An welchen Stellen können Galerien denn ihren ökologischen Fußabdruck ein bisschen optimieren?
Na, ich bin keine Galeristin und von dem her, ich kann es nur abschätzen aus der Erfahrung, die ich mit Galerien gemacht habe. Ich denke aber, dass man zum Beispiel als Galerist oder als Auktionshaus Bilder nicht unbedingt durch die halbe Welt schicken sollte oder könnte oder wenn man das macht, dass man das auf eine sehr nachhaltige Art und Weise macht. Dann gibt es natürlich Carbon Swaps, das kann man auch machen. Zum Beispiel auch bei der Beleuchtung in der Galerie, dass man das dann so auf eine Art und Weise macht, wo man es am nachhaltigsten macht. Kataloge zum Beispiel, ich liebe Kataloge zu Ausstellungen, aber dass man diese vielleicht nur digital zur Verfügung stellt und nicht drucken lässt. Also unter anderem, es gibt Verschiedenes, das man machen kann.
Meinst du, man könnte die jüngere Generation dazu bringen, sich rein auf Online-Kataloge zu konzentrieren?
Das ist ein großes Thema, weißt du. Ich glaube, ich zum Beispiel, wo ich viel mit Finanzberichten beschäftigt bin in meinem Day-to-Day-Life bei Artnet und mit regulatorischen Maßnahmen und so weiter und so fort. Wenn man das die ganze Zeit macht, irgendwann, also bei mir geht es zumindest so, dann wird die Kunst sehr abstrakt und dann habe ich das starke Bedürfnis, in eine Galerie zu gehen oder in ein Museum, um die Kunst wieder in Person zu erleben, weil egal wie gut die Technologie ist, das Live-Erlebnis der Kunst ist immer noch was ganz Eigenes. Das kann man nicht wegdenken. Das kann keine digitale Erfahrung ersetzen. Ich denke aber, dass die Transaktion im Kunstmarkt durchaus nur online stattfinden kann. Und auch die Darstellung derjenigen Werke, die zu Verkauf stehen.
Beobachtest du noch mehr Trends im Kunstmarkt?
Ja, die Daten, also wir sind ein Datengeschäft, also gebe ich dir die Daten wieder. Das vergangene Jahr, glaube ich, war weltwirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Und obgleich der Kunstmarkt oftmals sich nicht unbedingt so verhält wie die Weltwirtschaft, sondern als Anlage als relativ sicher gilt, haben wir schon beobachtet, dass letztes Jahr der Kunstmarkt schon teilweise darunter gelitten hat. So haben wir bis hin zum Halbjahr einen Rückgang von 19% international verzeichnen können, anhand unserer Daten. Und im hochpreisigen Segment, also sprich diejenigen Werke, die für über 10 Millionen versteigert werden, sind es sogar 50% Rückgang gewesen. Und ich glaube, einerseits liegt es daran, dass weltwirtschaftlich da so viel Unsicherheit ist, glaube ich, und durch die Inflation und die verschiedenen Kriege es zu so einem schwierigen Klima sich entwickelt hat, dass klar auch Sammler auch mit tiefen Taschen dadurch affektiert worden sind, wenn nicht finanziell, dann psychologisch. Klar, das ist die eine Seite. Andererseits ist es so, dass nicht wahnsinnig viele Werke angeboten worden sind im hochpreisigen Segment oder generell. Denn viele Sammler haben sich überlegt, meine Güte, es ist gerade so ein schwieriges Klima. Ich behalte lieber meine Bilder und gebe sie dann ab an die Auktion, wenn der Markt sich verbessert hat. Und das ist dann so ein bisschen eine Spirale. Letztes Jahr, das erste Bild, das über 100 Millionen versteigert worden ist, war im Spätherbst. Und das war dieses eine Bild von Picasso, Marie-Therese. Das ging für, glaube ich, 120 Millionen. Das Interessante ist, Gott sei Dank ging es für so viel, denn das hat den Markt wieder ein bisschen beruhigt. Aber der Schätzpreis, der niedrige, war, glaube ich, 119 Millionen oder auch sogar 120 Millionen. So, es ging gerade am niedrigen Schätzpreis vorbei. Und ich meine, es zeigt wirklich, also ich muss jetzt mir nochmal die Daten anschauen, die Ganzjahresdaten 23, aber definitiv hat der Kunstmarkt drunter gelitten. Ist 24, hoffentlich geht es da besser. Ich hoffe, dass mehr Bilder auf den Markt kommen und dementsprechend halt das Ganze angekurbelt wird und das auch ein bisschen stärker Kaufkraft gibt. Und ich meine, in jeder Krise gibt es, sagen wir mal so, Gewinner und Verlierer und diejenigen, die vielleicht gerade gewonnen haben durch eine Krise, können dann durch diese Redistribution of Wealth halt sich auch was leisten. Aber ich glaube, generell der Markt ist etwas schwierig gerade.
Und betrachtet ihr immer den ganzen globalen Markt? Oder ob die Schwierigkeiten, naja, in Anführungszeichen, eher partiell sind, zum Beispiel Russland?
Ja, man kann, also global, die Zahlen, die ich dir gerade genannt habe, sind global. Dann kann man natürlich schauen, okay, wie hat sich Deutschland zum Beispiel verhalten im Vergleich zum Vorjahr oder wie hat sich England verhalten im Vergleich zum Vorjahr. Vor 2 Jahren war es so zum Beispiel, dass kurzzeitig China sehr gelitten hat und da war nach den USA England an zweiter Stelle in der Kaufkraft, also in der Transaktion. Das hat sich jetzt wieder gewechselt, jetzt ist es USA, dann China, dann England wieder. Also klar, man kann es beobachten, wie es regional ist. In Deutschland ist in den letzten paar Jahren immer an 5. Stelle gewesen, global gesehen. Da gab es ein Jahr, war das vor 2 Jahren oder so, da war der Gesamtumsatz Deutschlands ungefähr genauso hoch wie der Gesamtumsatz der Bilder, die international von Gerd Richter verkauft worden sind. Das fand ich eine sehr interessante Statistik, aber ich meine, der Künstler ist ein deutscher Künstler, der ist international wahnsinnig begehrt und bekannt. Ich bin ein großer Richter-Fan auch. Also es ist sehr interessant, was die Daten hergeben.
Und glaubst du, dass sich in Amerika auch bald etwas Interessantes durch die Wahlen entwickeln wird? Vielleicht durch Unsicherheiten?
Gute Frage. Also ich würde mal hoffen, dass sich da was tut. Ich kann es aber nicht abschätzen, leider Gottes. Ich möchte natürlich auch nicht verraten, wie ich politisch stehe in den USA, wobei dadurch, dass ich in der Kunst arbeite, es wahrscheinlich relativ klar ist.
Punkt.
Genau.
Du Liebe, jetzt geht die Lobhudelei los. Du bist wahnsinnig kunstaffin. Du kannst hervorragend mit Zahlen umgehen, genauso wie du empathisch und verständlich vermitteln kannst. Du hast eine absolut hohe Reputation in der Kunst- und auch Finanzwelt. Du musst unfassbar fleißig sein. Irgendwie bist du ein richtiges Vorbild. Und eine verdammt gute Speakerin.
Oh, danke schön.
Es macht mir große Freude, dir zuzuhören. Andere auch. Und deshalb wirst du gerne gebucht.
Ja, ich bin als Speakerin auch einsetzbar. Doch, das stimmt.
Hast
ja.
du Lieblingsthemen?
Das heißt Lieblingsthemen, Themen, über die ich am meisten spreche, sind natürlich die Digitalisierung des Kunstmarkts, Data-Driven Decision-Making, also sprich, inwiefern kann man Daten einsetzen, um eine Kaufentscheidung zu treffen, eine Verkaufentscheidung und also das Thema, ESG ist ein weiteres Thema, sprich Nachhaltigkeit im Kunstmarkt. Und natürlich diese Schnittstelle Kunst und Finanzwesen ist noch ein weiteres Thema, ja.
Du bist für mich ein absoluter Leuchtturm als Mittler zwischen Kunst und Finanzen.
Ach, um Gottes Willen, würde ich jetzt nicht behaupten.
Nein,
Gott, es ist wirklich interessant. Ich sag's dir, es ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, es ist auch ein Wachstumsmarkt. Ich kenne einige, die wirklich wahnsinnig dagegen sind, dass Kunst als Investment gesehen wird. Und ich kann es verstehen, ich kann es wirklich nachvollziehen. Aber das ist auf der anderen Seite so, dass diese Transparenz und die Daten und die daraus entstehende Kaufkraft oder auch Kaufentscheidung doch den Markt wahnsinnig öffnen gegenüber Käufern, die vielleicht sich sonst nicht dran gewagt hätten.
Und dann bist du auch noch Trendsetterin. Sinnbild für so wunderbar ästhetische Marken wie Yves Saint Laurent, Caviar Gauche und auch Piaget. Und da bin ich natürlich als Frau auch nochmal ganz gespannt, wie es zu diesen Zusammenarbeiten kam.
Du weißt du was, ich finde, dass die Mode auch eine Art der Kunst ist und auch maßgeblich zur Kultur beiträgt. Und man sieht es ja auch, wie die Mode sich entwickelt. Das spiegelt auch viel von dem Zeitgeist wider, finde ich. Was meinst du?
Ja, na, selbstverständlich. Liebe Mode.
Ja.
Ja. Warum Piaget?
Piaget, die Maison ist bekannt für ihre Liebe zu Kunst und Kultur. Auch die Gründerfamilie hat eine große Liebe dafür. Und deswegen halt kam das sehr natürlich. Die ganzen Stücke sind ganz besonders verarbeitet und ihre Aufarbeitung und ihrem ganzen Wesen so dargestellt. Es ist kein Massenprodukt, das ist wirklich ein Kunsthandwerk. Die Uhren, der Schmuck, das ist sehr besonders und deswegen ist das eine natürliche Zusammenarbeit und ich freue mich sehr darüber.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Erhältst du die Stücke von der Maison, die du dann präsentierst, oder?
Ja, ich bekomme die Stücke von der Maison geliehen, die ich dann tragen darf und wir suchen die Stücke zusammen aus und das sind halt dann immer welche, die natürlich auch mir sehr gefallen und auch in mein Leben, mein tägliches Leben gut passen. Und teilweise auch, wie zum Beispiel bei meiner Hochzeit, haben sie mir einige Stücke geliehen, die halt besonders zu diesem Event passen. Und es ist immer eine tägliche Zusammenarbeit, wie wir das dann gestalten. Aber die sind wahnsinnig engagiert und freundlich und haben eine große Liebe für die Kunst und für die Kultur. Und dementsprechend ist das sehr gut passiert, sehr, sehr organisch passiert.
Diese Stücke musst du zurückgeben.
Leider Gottes, ja. Wobei, wenn die Konstanz sich hier reinhört, ich behalte sie natürlich auch gerne.
Apropos zurück zur Kunst. Sammelst du auch Kunst?
Ja, meine Brüder und ich, wir betreiben nach wie vor, also nicht als physische Dependance, aber als Private Dealership die Galerie Neuendorf. Und wir überlegen uns gerade, ob wir nicht vielleicht irgendwie eine Dependance aufmachen, aber das ist gerade noch sehr in Überlegung, aber es wäre natürlich sehr, sehr spannend. Und wir sammeln alle gerne. Und so wie manche Familien sich über Fußball oder Politik austauschen und da sehr Feuer und Flamme dahinter sind und auch Auseinandersetzungen haben, was sie gut oder schlecht finden, ist es bei uns mit der Kunst der Fall, wo meine Brüder und ich vielleicht einen Künstler super finden, aber mein Vater das gar nicht nachvollziehen kann. Und also in der Sammlerentscheidung bespreche ich mich immer mit meinen Brüdern ab. Wenn ich einen Künstler sehe, wo ich denke, der ist gut oder das Bild, ein Bild von ihm, das hätte ich gerne, dann frage ich immer erst meine Brüder, was sie darüber denken. Und dann kaufen wir das entweder zusammen oder ich kaufe es und lagere es ein. Und ja, es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir haben ja auch eine Artist Residency bei uns zu Hause auf Mallorca. Das haben wir vor ein paar Jahren eingeführt. Denn wir haben uns überlegt, wir haben ein sehr besonderes Haus und es ist eigentlich ein optimaler Ort, um auch wiederzugeben. Und mein Vater hat das ja über Jahre betrieben, dass er Künstler unterstützt hat und begleitet hat in ihrem Werdegang. Und wir haben es mit dieser Tradition wollen wir eigentlich aufrechterhalten. Und so kommen 1 bis 2 Mal im Jahr jeweils ein Künstler zu uns und wohnt bei uns 4 bis 6 Wochen und nutzt das Haus quasi wirklich zum Schaffen, zur Inspiration, um in einem wirklich sehr ruhigen Ort, ja, sein Werk voranzubringen. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn den Künstler oder die Künstlerin, wenn wir hatten auch eine Künstlerin natürlich, die suchen wir zusammen aus. Das ist eine Gruppenentscheidung. Wir schauen uns mehrere an und sagen, okay, die oder sie finden wir gut und der würde mir das gerne anbieten. Und dann arbeiten wir mit der Künstlerin oder dem Künstler zusammen und mit der Galerie. Und die Bilder, die dann durch diese Residency entstanden sind, werden dann ausgestellt in der Galerie, die mit der Künstlerin oder dem Künstler zusammenarbeitet. Jetzt zum Beispiel Luis Giovanelli war letztens bei uns. Und die Bilder, die da entstanden sind während der Residency letztes Jahr, werden jetzt in White Cube ausgestellt.
Wer wird in diesem Jahr Artist in Residency in eurem neuen Dorfhaus sein?
Das darf ich noch nicht verraten.
Ich dachte, nach einer Stunde kriege ich dich. Nein.
Der Künstler, der gerade bei uns war, ist ein ganz wunderbarer Künstler. Ich darf leider noch nichts dazu sagen, denn naja, dann wird die Galerie ein bisschen sauer. Aber sobald es was dazu berichten gibt, sage ich dir natürlich Bescheid. Und ich freue mich jetzt schon darauf, die Bilder zu sehen, die da entstanden sind. Und die werden dann zeitnah ausgestellt.
Ich bin auch schon sehr gespannt, ja. Obwohl du mir ja nicht verraten möchtest, wer sich da gerade in eurem neuen Dorfhaus befindet. Und hast du noch einen heißen Tipp für eine oder einen KünstlerIn, der in den nächsten Monaten total durch die Decke geht? Das ist immer die Frage, die alle lieben.
Ja, klar. Also mal die Künstler, die ich persönlich gut finde, und ich kann jetzt, das ist jetzt kein Endorsement, ich kann nicht verraten, ob das jetzt im Wert steigt oder nicht, die ich persönlich einfach wahnsinnig gut finde und die ich selber gesammelt habe, sind Tunji Adeniyi Jones, Luis Giovanelli, William Monk. Das sind alles ultra-zeitgenössische Künstler, wie du siehst. Ich hätte gerne ein Bild von Amoako Boafo, aber das ist so gut wie nicht zu haben. Super Künstler. Ja, ich glaube, das sind so die ich gut finde.
Liebe Sophie, ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich kann sagen, dass ich dich gut finde.
Ja, ich dich auch.
Und ich habe wahnsinnig viel gelernt hier in diesem Gespräch. Danke. Zwischendurch musste ich vielleicht auch mal in mein Vokabelheft gucken.
Oh je.
Nein, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich so an die Hand genommen hast und durch Kunst und Finanzwesen geführt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.